Puh. Also, ich schwöre, diese Leiter, die wächst über Nacht, oder was ist da los? Oder sind meine Beine geschrumpft? Eins von beiden. Ah, und da bin ich. Schiefe Eiche, da bin ich wieder. Mal sehen, ob Winnie?
Achter! Juhu!
Hä? Warum rennst du wie wild durchs Baumhaus?
Ich renne nicht wild, ich renne romantisch. Das machen Rehe, wenn sie verliebt sind. Die laufen auf einer Wiese hintereinander her. Erst im Kreis, dann eine Acht. Das nennt man Hexenring.
Und bei wem versuchst du es gerade?
Das ist eine Übung, Hendrik, für den Fall der Fälle. Ach, diese Rehe haben eine irre Kondition. Kann man von dir nicht behaupten, wa?
Sage mal, renn du mal erstmal weiter und dreh da deine Runden. Ich begrüße in der Zeit unseren Besuch. Hallo, Ede.
Hi, Hendrik. Hi, Winnie. Winnie, warum rennst du so?
Ich mach Hexenringe.
Ja, das machen verliebte Rehe und, naja, Winnie. Warum das so heißt, Hexenringe, erklären wir übrigens später.
Winnies wilde Nachbarn. Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
Hallo und herzlich willkommen bei Winnies wilde Nachbarn. Ede, schön, dass du heute dabei bist als unser Reporterkind. Wenn du magst, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Hallo, ich bin Ede, ich wohne in Berlin und ich spiele gerne Basketball und bin 9 Jahre alt.
Bei uns geht's gerade um Tiere auf Wiesen und Feldern und heute ums Reh. Was weißt du so über Rehe, Ede, und hast du schon mal welche gesehen?
Ja, in Dänemark, als wir auf dem Rückweg nach Berlin gefahren sind, da habe ich und meine Familie eine riesige Rehherde gesehen.
Wow. Und wie sahen die aus, die Rehe? Wie würdest du die beschreiben?
Also braun, mittelgroß. Rehkitze haben weiße Punkte und ein weißes Hinterteil hat jedes Reh.
Ich würde Rehe genauso beschreiben wie du, genau. Und ich habe auch welche gesehen. Ich war unterwegs in Klepelshagen mit Christian Vorreier von der Deutschen Wildtierstiftung. Der kennt sich richtig gut aus mit Rehen. Da hören wir jetzt mal rein in meine Reportage.
So, mittlerweile ist es Abend geworden in Klepelshagen und der Christian hat mich mit seinem Geländewagen gefühlt meilenweit in den Wald reingefahren. Christian, ich bin ready für unsere Rehmission.
Das ist super, Hendrik, das freut mich. Dann lass uns mal langsam Richtung Waldrand laufen und mal gucken, ob wir hier nicht vielleicht doch schon die ersten Spuren von den Rehen sehen.
Was können wir denn wohl heute entdecken, wenn es richtig gut läuft?
Wenn es richtig gut läuft, werden wir sogenannte Fegisch- und Plätzstellen von Rehböcken sehen. Das sind Stellen, wo die Rehböcke ihr Revier markieren. So ein Rehbock hat so sein festes Revier, wenn es ein älterer Rehbock ist. Und das markiert er, um natürlich anderen Rehböcken zu sagen, halt, das ist hier mein Zuhause. Also das ist so wie so eine Grundstücksgrenze, die er markiert. Das macht er überwiegend durch Plätzen. Das heißt, er schart mit seinen Vorderbeinen und stößt mit seinem Hörnchen, seinem Geweih, seine Hörnchen, die er auf dem Kopf hat, das Laub weg. Das gucken wir gleich mal, ob wir sowas hier finden, so eine Stellen, wo der Waldboden so das Laub weggefegt ist.
Okay.
Dann wissen wir nämlich, wir sind auf der Reviergrenze eines Rehbocks. Guck mal da.
Was denn?
Siehst du das?
Oh ja, da ist ja richtig, als wenn sich da einer hingelegt hätte und einmal das Laub links und rechts weggeschubbert hätte.
Das war der Rehbock. Da haben wir so eine Plättstelle. Und wenn wir jetzt mal rangehen.
Ach, das ist ja interessant.
Hier sehe ich die Stelle, wo der Waldboden freigelegt ist, wo keine Blätter und Knospenspelzen drauf liegen. Und daneben siehst du auch hier die kleine Buche. Und was siehst du denn an der Buche?
An der Buche sehe ich, dass es oben ganz trockene Blätter sind und unten ist es noch schön im Saft.
So, und die Blätter sind ja alle frisch. Das heißt, die Blätter sind nicht aus dem Vorjahr. Und da hat doch der böse Rehbock, hier sieht man das.
Da hat er reingeknuspert.
Nee, der hat nicht reingeknuspert. Hier hat der Rehbock mit seinem Gehörn die Rinde so verletzt, dass die Äste abgestorben sind. Sein Gehörn ist noch im Bast. Der Bast, das ist so eine Haut, das Gehörn wächst jedes Jahr neu. Im Spätherbst wirft er seine Hörnchen ab und dann wächst es nach einer kurzen Zeit wieder nach. Und diese Wachstumshaut, das nennt man Bast, das ist eine ganz empfindliche, gut durchblutete Haut. Und dann wird das Gehirn von Jahr zu Jahr größer, bis zu einem gewissen Punkt, bis er älter wird. Und dann hat er nicht mehr so die Kraft, immer noch größer und stärker zu werden.
Aha, okay.
Und dann geht das zurück. Und wenn diese Haut, diese Wachstumshaut wird, irgendwann gibt es dann ein Signal, das wird über Hormone gesteuert, so jetzt sollst du nicht mehr wachsen. Dann trocknet diese Haut aus. Und dann will der Rehbock diese Haut loswerden, weil das juckt.
Und dann muss er sich irgendwo schubbern.
Und dann schubbert er sich. Und dann fegt er, so sagt der Jäger, sein Geweih blank.
Also ihr merkt, der Christian hat richtig Lust, mir seinen Wald zu zeigen. Und der zeigt mir hier auf Stellen, das sieht man ja alleine gar nicht, wenn man sich nicht auskennt. Was sehen wir denn hier? Hier ist schon wieder was Abgewetztes.
Ja, hier sieht man, wie der Rehbock hier von diesem Faulbaum einfach die Rinde abgekratzt hat. Und hier hat er einfach sein Gehirn poliert. Je größer und je schöner das Geweih ist, umso mehr imponiert es ja den Rehmüttern.
Aber dafür brauchen die doch auch das Geweih, oder wofür ist das sonst noch gut?
Also das ist natürlich ein Kopfschmuck, der Damen imponieren sollen, aber er nimmt ihn natürlich auch zur Verteidigung. Und auch wenn es darum geht, Rivalen zu verscheuchen, erlebt man auch mal, dass Rehböcke kämpfen. Und mit ihren Gehirnstangen aneinander hauen und sich manchmal auch ein bisschen verletzen können und verhakeln können. Aber meistens sind es mehr Scheinkämpfe. Und der dann das Kleinere hat, der geht dann meistens wieder weg.
Und wenn der eine dann weggelaufen ist, wie geht das dann weiter?
Ja, dann hat natürlich der gewonnen hat, der Sieger, nimmt seine Herzensdame. Und wenn die Herzensdame bereit ist, Kinder zu kriegen, dann läuft sie immer vor ihrem Verehrer in Kreisen, sogenannten Hexenring. Also es ist wie eine Acht, entweder im Gras oder im Getreidefeld. Diese Achten, die nennt man Hexenringe und die kann man dann sehr gut, insbesondere im Getreide sehen, weil sie diese Kreise dann immer wieder ablaufen. Und das dauert teilweise bis zu 10 Minuten, bis die Rehmutter dann, also die das Kind kriegen will, sagt so, jetzt wollen wir mal zusammen gucken, dass wir Kinder kriegen. Sie sind dann relativ unbekümmert und natürlich auch wild. Und da muss man auch als Autofahrer aufpassen, wenn die sogenannte Blattzeit, also die Paarungszeit ist, so von Mitte Juli bis Mitte August, je nach Region und so weiter, dann kann immer mal plötzlich ein oder zwei Rehe vor dem Auto stehen.
Also Autos sind gefährlich für die Rehe, also die Rehe natürlich auch für die Autos, aber für die Rehe ist der Schaden dann meistens noch deutlich größer. Was haben die noch für Feinde?
Also Rehe haben mittlerweile wieder ihren natürlichen Feind in Deutschland, das ist der Wolf. Der Rehe, egal ob klein, groß, schnell oder langsam, jagt. Nicht immer erfolgreich, aber er jagt sie.
Ich finde das krass, dass die sich am Baum schubbern, wenn sie die Haut juckt. Also wenn die Haut juckt und das mit den Hexenringen. Wenn die sich paaren.
Ich find's cool, dass Rehe auch Hörnchen sind, so wie ich.
Nein. Gehörn oder Hörnchen, das wird von Jägern so zum Geweih gesagt. Aber die Rehböcke sind doch keine Hörnchen.
Ja, ich wollte dich doch nur aufs Horn nehmen.
Du meinst aufs Korn nehmen, ne? Das hat ehrlich gesagt auch geklappt, wie immer. Wisst ihr aber eigentlich, was ganz viele Menschen über Rehe nicht wissen?
Ich weiß es. Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch und auch nicht das Kind vom Hirsch. Ganz viele glauben das.
Ich wusste das auch noch nicht. Also ich dachte, dass das die Frau oder das Kind ist.
Ja, dann hat die Winnie wirklich recht. Das Reh gehört zwar zur großen Familie der Hirsche, aber es ist eine ganz eigene Art. Und jetzt kommt's.
Wisst ihr, mit wem das Reh am engsten verwandt ist? Moment. Mit dem Elch. Ja, dem Elch. Dieser riesige Typ mit der riesen Schaufel auf dem Kopf und unser kleines, zierliches Reh, die sind Cousins. Das ist so, als wäre ich verwandt mit einem Mammut. Oh. Mammuthörnchen Winnimut. Das mega flauschige Mammuthörnchen. klingt mega.
Okay, mein Mammuthörnchen. Über erwachsene Rehe habe ich von Christian im ersten Teil meiner Reportage ja schon viel erfahren. Dann gibt's aber ja auch noch die Rehkitze. Die Kinder, die Mütter legen die Kitze oft im hohen Gras auf Feldern und Wiesen ab.
Ich habe gehört, dass die Mähmaschinen, die auf dem Feld rumfahren, total gefährlich sind für Rehkitze. Stimmt das?
Ja, mega krass. Die kleinen Kitze verstecken sich auf den Wiesen oder Feldern vor ihren Feinden, wie zum Beispiel Raubvögel oder Füchse. Und bei Gefahr drücken sie sich flach auf den Boden. Die verharren in ihrem Versteck und laufen einfach nicht weg. Wenn sich ein Fuchs oder so nähert, dann ist Verstecken ja auch eine gute Idee. Aber nicht, wenn eine Mähmaschine kommt und das ganze Feld mähen will. Deshalb fliegen Leute früh morgens mit Drohnen übers Feld, um die Kitze zu finden, bevor die Mähmaschine kommt.
Und wenn die Drohne eins sieht?
Dann kommen Freiwillige mit Handschuhen und Grasbüscheln und tragen es weg.
Und warum mit Handschuhen und Gras?
Ha! Das ist mal wieder die perfekte Frage für meine oberschlaue Bugelmaschine. Hier ist sie. Los, Ede, sprich hier rein.
Warum darf ich ein Rehkitz nicht einfach anfassen?
Und bitte, da ist schon die Antwort. Hier, Ede, lies mal bitte vor.
Danke. Neugeborene Rehkitze haben die ersten 2 Wochen fast keinen eigenen Geruch. Das hilft ihnen, sich vor Wölfen und Füchsen zu verstecken. Wenn ein Mensch ein Kitz anfasst, riecht es danach nach Mensch. Und dann können die Feinde es viel leichter finden.
Also, Pfoten weg. Das ist die neue Rehkitz-Pfoten-weg-Regel. Und jetzt sagt das alle mit mir zusammen. Pfoten weg! Pfoten weg!
Pfoten weg!
Das ist ein sehr, sehr einprägsamer Slogan, Winnie. Oft wird ja auch gesagt, dass die Mutter ihr Kitz verstößt, wenn es von einem Menschen angefasst wurde. Das stimmt aber so ganz nicht, weil die Mutter versorgt ihr Rehkitz schon meist weiter. Nur wenn es einen ganz intensiven und auch längeren Kontakt zu Menschen gab, dann kann es schwierig werden.
So, jetzt sind wir aber auf dem Weg, dass wir auch mal richtig die Rehe sehen. Und der Christian hat gesagt, ich soll ab jetzt nichts mehr sagen. Das ist ja wohl für einen Reporter die größte Strafe. Wie soll ich das denn machen?
Einfach den Mund halten, Henrik, sonst sehen wir nichts. Und wir haben doch jetzt so viel schon gesehen, aber natürlich noch kein Reh so in der Natur. Und deswegen müssen wir jetzt ganz, ganz leise sein, uns ganz langsam bewegen, nicht auf Ästchen treten, damit die uns nicht mitkriegen. Und wenn wir Glück haben, sehen wir sogar ein Reh.
Okay, ich versuch's. Jetzt bleibt er auf einmal stehen, was ist?
Pass auf, Henrik, da vorne ist der Waldrand. Jetzt müssen wir ganz, ganz leise sein.
Noch leiser.
Noch leiser und nicht wieder auf den Ast treten, der knackt. Entschuldigung. Sonst hören die uns und wir sehen nichts.
Okay, ich gebe mir ja Mühe. Der ist aber streng. Ganz, ganz langsam gehen wir jetzt auf den Waldrand zu. Und hier läuft schon was durchs Gebüsch. So 20, 30 Meter vor uns. Auf der freien Fläche, auf der grünen Wiese steht ein Reh und grast, glaube ich.
Das ist eine Rehmutter, die aber noch ihr Baby im Bauch hat. Hat einen ganz dicken Bauch. Der hängt schon richtig runter. Das dauert noch ein paar Tage. Und dann kommt das Kind zur Welt. Da sagt man Kitz zu.
Stimmt das, dass die ihr Kitz dann ganz alleine im Gras liegen lässt, wenn das auf der Welt ist?
Also das legt das in die ersten Tage hin. Und dann bleibt das Kitz immer ganz alleine im Gras liegen. Und die Ricke kommt, also die Mutter kommt nur zu dem Kind, um Milch zu geben, um es zu säugen. Und dann geht sie wieder weg. Sie bleibt zwar in der Nähe, aber sie geht nur kurz hin.
Dann stehen auch 2 Rehe. Oh ja, wir sind jetzt hier an so einem kleinen Hochsitz angekommen.
Und das ist ein Rehbock. Der linke ist ein Rehbock. Und das rechte ist ein Babykind aus dem Vorjahr. Da sagt man Schmalreh zu. Guckt jetzt hier rüber.
Ich guck rüber. Das sind ja bestimmt 200-300 Meter und trotzdem hören die unser Flüstern.
Nee, die sehen eher die Bewegung. So, jetzt versuchen wir mal leise hier auf unseren Sitz zu kommen.
Ei, ei, ei. Das wird schwierig, das Holz sieht so morsch aus.
Da muss man dann ganz leise sein.
Okay. Wieso nennt man Rehe eigentlich Schlüpfertypen?
Also die
sehen gar nicht nach Schlüpfer aus.
Die haben auch gar keinen Schlüpfer an.
sind Schlüpfertypen, weil sie es lieben, sich in durch die Büsche zu schlüpfen und durch das Unterholz zu schlüpfen, damit sie nicht gesehen werden. Büsche, Hecken, das mögen die besonders gerne und natürlich überall, wo Deckung ist.
Also alle drei Rehe, zwei links, eins rechts, die ich sehe, die grasen doch gerade, oder was fressen die?
Die zukünftige Rehmutter, die frisst Klee und Gras und die anderen stehen auf dem frisch gedrillten Hafer, also auf dem frisch gedrillten Getreide. Ich vermute aber, dass sie die Kräuter dazwischen naschen. Das sind die richtigen Naschkatzen. Die suchen sich immer nur die leckersten Sachen raus. Das muss man sich vorstellen wie eine Tüte Haribo, wo sie sich nur die leckersten, auch wenn es nur ganz wenig sind, raussuchen.
Und Rehe sind auch Wiederkäuer wie die Kühe, ne?
Genau, also die Rehe sind Wiederkäuer. Das heißt, sie nehmen ihre Nahrung auf, dann wird die vorverdaut, indem sie sie nochmal hochwürgen, wieder durchmalen, also nochmal durch mit Spucke versetzen und wieder runterschlucken. Und das machen sie mehrmals. Das sieht ganz lustig aus, wenn dann immer so kleine Knubbel den Hals hochwandern und wieder runterwandern. Und ab und zu, wenn man dicht genug dran ist, hört man es auch rülpsen. Jetzt sieht man sehr schön, wie die zukünftige Rehmutter sich da so ein paar Kräuter raussucht.
Wie groß wird denn das Kitz, also das Rehkind, wenn das dann auf die Welt kommt?
Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie zwischen 500 Gramm, also ein halbes Kilo und anderthalb Kilo. Meistens haben die Rehmütter zwei Kitze, also zwei Kinder. Dann müssen die sich natürlich das teilen. Einzelkinder, wir sind ein bisschen schwerer. Und hier, wo wir jetzt sitzen, hatte ich auch schon mal eine Rehmutter mit drei Kindern. Die sind dann natürlich alle kleiner. Oh, jetzt läuft's weg.
Waren wir zu laut jetzt? Wir flüstern doch die ganze Zeit.
Die hat uns gucke, jetzt guckt sie dich an.
Hallo.
Ja, das hat sie gesehen, deine weiße Hand hat sie gesehen. Die kann gut gucken. Dieses weiße Püschel, das ist im Prinzip der Po. Und wenn der sich so aufstellt, dann ist das ein Zeichen von Aufmerksamkeit, Angst. Und da die Rehmutter ja bald ihr Kind kriegt, ist sie jetzt natürlich besonders aufmerksam und sensibel und geht jetzt lieber wieder in den schützenden Wald und schlüpft hier in die kleinen Buchen rein.
Christian, ich würde aber vorschlagen, jetzt haben wir die Mutter schon vergrault und die musste in den Wald flüchten. Wollen wir nicht langsam ganz vorsichtig zurückgehen, dass wir die anderen beiden da drüben nicht auch noch vergrauen? Wir wollen denen doch nicht den Abend versauen.
Nein, das wollen wir nicht und das hätte ich dir auch vorgeschlagen, weil wir stören die ja eigentlich beim Essen und das wollen wir ja nicht. Wir haben ja selber mal gelernt, man soll ja in Ruhe essen und man soll nicht schliegen. Also wir werden jetzt ganz leise, wie wir hierher gekommen sind, wieder zurückgehen, damit die beiden Geschwister, die da hinten sind, noch in Ruhe ihr Armbrot nehmen können.
Danke dir, Christian, für diesen spannenden Abend. So nah habe ich Rehe wirklich noch nie in Ruhe angucken können wie mit dir. Das war ganz toll.
Das freut mich.
Rehe sind Wiederkäuer. Wisst ihr, was das heißt? Erst fressen, schlucken und dann kommt's nochmal hoch. Und nochmal kauen. Stellt euch vor, ich knack meine Walnuss, kaue, schlucke. Und dann...
Ich finde das witzig mit den Wildkräutern, dass die nur die leckersten Sachen davon rausnehmen, als wären das Gummibärchen in einer Tüte, wovon sie nur die leckersten essen. Eins wollte ich noch mal wissen. Die haben doch Geweihe.
Ja.
Ich frage mich, wie groß sind die eigentlich?
Ah, warte. Ich habe hier eins mitgebracht. Guck mal hier, Ede, nimm das mal. Erzähl mal, wie sieht das aus?
Also, da sind so kleine Knubbel, die rausragen. Und dann gibt es so eine Art Ästchen, die abstehen. Das ist etwas größer als meine Hand. Ich dachte, das wäre größer, aber das ist ja nur ein Horn. Es fühlt sich eigentlich wie Holz, ja.
Und weißt du, was auch krass ist? Jedes Jahr wächst denen ein neues Geweih. Stellt euch vor, ich würde jedes Jahr meinen Schwanz verlieren und dann wächst ein neuer.
Also, ich finde das eigentlich cool. Wenn die Milchzähne ausfallen, dann wieder ein neuer kommt und immer weiter so.
Auch in der nächsten Folge geht es so ein bisschen, ja, unter anderem um das, was im Mund von diesem Wildtier passiert, wenn auch nicht direkt um Milchzähne. Ede, vielleicht kannst du ja erraten, wenn Winnie den einen oder anderen Tipp gibt, um welches Tier es in der nächsten Folge geht. Winnie, bitte.
Aufgepasst. Dieses Tier lebt draußen auf und unter Feldern und es ist... Richtig klein, kleiner als ich. Also deutlich weniger hübsch, logisch, aber trotzdem cool.
Ein Maulwurf?
Na, das Tier, was wir suchen, ist auch unter der Erde unterwegs, wie ein Maulwurf, ja, aber nein, der Maulwurf ist es nicht. Vielleicht noch ein Tipp von mir. Dieses Tier gräbt sich richtige Wohnungen unter der Erde. Mit Vorratskammer, mit Schlafzimmer, für den ganzen Winter, alles drin.
Und es hat dicke Backen, so dick. Die kann es sich richtig voll machen mit Körnern und trägt die dann heim.
Ein Hamster?
Bang! Genau, der Feldhamster. Also kein Haustierhamster, der wilde Cousin vom Acker.
Genau, in der nächsten Folge geht's um den Feldhamster. Und ich verrate euch eins, der ist viel wilder, als man denkt, und er ist mega bunt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, erzählt's euren Freundinnen und Freunden, dass ihr unseren Podcast mögt. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr auch. Ihr erreicht uns per Mail über podcast@deutschewildtierstiftung.de. Tschüss.
Tschüssi mit Küssi.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schall Ultras. Reporter Hendrik Schröder. Winnie Annette Frier. Produktion Christoph Schrag. Musik Tapani Gradmann. Redaktion und Skript Studio 3, Vanessa Löwel und Anna Bilger.